Mein Thema heute ist: Höre aufmerksam und handle vollmächtig. Ein Thema, was immer wieder aktuell ist, was uns immer wieder beschäftigt. Ich glaube, in einem Christenleben kommt man nie ans Ende bei diesem Thema, sondern man fängt irgendwann immer wieder an und denkt, jetzt muss ich genau hören. Jetzt brauche ich Vollmacht in meinem Handeln. Ich glaube, das ist ein Thema, was man immer wieder neu entdecken kann und darf. Und es geht also heute um Gottes Stimme wahrzunehmen und nach dieser Stimme zu handeln. Als Einstieg möchte ich euch mit euch einen kurzen Witz teilen. Ein Witz, der dieses Thema auch noch mal ein bisschen anreißt. Und zwar ist ein Chef, der ist in seiner Firma und er guckt so aus dem Fenster seiner Firma und er sieht einen richtig teuren Sportwagen. Und er guckt, wow, das ist aber ein toller Porsche, den ich da sehe. Und er fragt seine Sekretärin, wem gehört denn bitte dieser Porsche? Und sie sagt ihm, der gehört einem gehörlosen Mitarbeiter. Und er so, was? Ich kenne den doch, ich weiß doch genau, wie viel er verdient. Das kann doch gar nicht sein. Sagt sie zu ihm, ja, dann fragen Sie ihn doch. Er lässt also den gehörlosen Mitarbeiter kommen und fragt ihn, woher haben Sie so viel Geld für Ihren Porsche? Er sagt, ich schließe Wetten ab und ich gewinne Wetten. Der Chef, was sind das denn für Wetten? Er sagt, ja, ich würde mit Ihnen gerne auch eine Wette machen. Der Chef, okay, was wollen Sie mit mir für eine Wette machen? Er sagt, ich wette mit Ihnen, dass Ihnen bis morgen beide Ohren abfallen und Sie taub sind. Der Chef, was soll das denn? Ich bis morgen, mir beide Ohren abfallen und ich soll taub sein? Das kann doch gar nicht sein. Also sagt der Chef, na gut, dann wetten wir. Die beiden wetten also um 1.000 Euro. Es kommt der nächste Tag. Der Chef geht schon ganz siegessicher runter in die Fabrikhalle, kommt zu diesem Mitarbeiter und sagt zu ihm, so, jetzt wollen wir mal die Wette einlösen. Der gehörlose Mitarbeiter sagt zu ihm, ich muss aber testen, ob das wirklich wahr ist, dass Ihre Ohren noch dran sind. Also ob Sie die nicht angeklebt haben. Ich werde also an Ihrem Ohr mal so richtig ziehen. Es könnte sein, dass das ein wenig wehtut. Also geht der Mitarbeiter hin und zieht einmal am rechten Ohr. Au! Schreit der Chef. Nochmal am linken Ohr. Au! Und dann sagt der gehörlose Mitarbeiter, okay, Sie haben die Wette gewonnen. Sie kriegen die 1.000 Euro. Der Chef wundert sich und sagt, ja, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, woher Sie die 1.000 Euro, woher Sie das viele Geld für Ihren Sportwagen haben. Der Mitarbeiter sagt, und ich habe mit jedem meiner 50 Kollegen gewettet, um 1.000 Euro, dass ich dem Chef mal richtig die Ohren langziehe. Es geht also heute um die Ohren. Es geht um unser Hören. Und dieser kleine Witz zeigt schon, dass es wichtig ist, wie wir hören. Auf mein Predigtthema hat mich eine ganz, ganz tolle Sache gebracht. Und zwar bin ich vor 2 Monaten Onkel geworden. Und das ist was ganz, ganz Schönes, wenn man so ein kleines Baby sieht. Und 2 Dinge sind mir aufgefallen. Das Baby, das konnte direkt schon am ersten Tag, hat es schon Geräusche wahrgenommen. Das hat also, wenn irgendwas laut geknallt hat, dann hat es schon so gezuckt und hat sich erschreckt und hat schon sehr, sehr schnell Geräusche wahrgenommen. Und das Zweite ist, dass... da ist das kleine Baby noch einmal. Es geht also um das Hören und Gehörtwerden. Das ist, dass die Mutter das Kind ganz besonders hört. Viel mehr, als das Kind andere hören. Manchmal hört der Vater das Kind nicht. Der Vater hört das Schreien oder die Geräusche des Babys nicht. Selbst wenn irgendwie laute Umweltgeräusche dazukommen, selbst wenn viele Leute sprechen, dann hört die Mutter das Schreien ihres Kindes. Selbst wenn es von anderen Tönen irgendwie überlagert wird. Weil die Mutter ein ganz, ganz besonderes Gespür hat und ein ganz, ganz besonderes Hören für ihr Kind. Das ist mir da nochmal so deutlich geworden, dass wir das hören, was uns vertraut ist zu hören, was wir gewohnt sind zu hören, das werden wir hören. Und das ist was ganz Tolles, dass auch das Kind die Geräusche der Mutter unterscheiden kann von anderen. Also das Kind lernt ja, dann hört verschiedene Geräusche und es kann die Stimme der Mutter von anderen Stimmen unterscheiden. Das heißt also, das Kind hat sich an die Stimme der Mutter gewöhnt. Vielleicht kennst du das. Wir hören also bestimmte Dinge, die uns ganz vertraut sind und die hören wir vielleicht besser, als andere Menschen sie hören. Und andere Menschen hören vielleicht Dinge besser, weil ihnen Dinge besser vertraut sind. Und manche Dinge hören wir vielleicht nicht so gut, weil sie uns nicht so vertraut sind von dem Hören. Ich möchte mit euch eine Geschichte teilen, die das nochmal erläutert. Und zwar gab es einen Indianer, der war in New York, mitten in dem Straßenverkehr von New York unterwegs, mit einem Freund an seiner Seite. Und sie gingen so durch den Straßenverkehr und der Indianer sagte plötzlich: Ich höre eine Heuschrecke. Und dieses leise Geräusch einer Heuschrecke, der Freund sagte: Ach was, du spinnst doch, eine Heuschrecke? Das kann gar nicht sein. Hier mitten im lauten Straßenverkehr, es ist gerade Rush Hour hier mitten in New York. Die Autos fahren, alles ist laut, Straßenlärm, Leute reden, Straßenarbeiten. Es ist gerade richtig laut und du willst eine Heuschrecke hören? Der Indianer geht also hin, nimmt sich ein Blatt, dreht das Blatt rum und sieht eine Heuschrecke. Und er sagt zu seinem Freund: Wir werden das hören, was wir gewohnt sind zu hören. Und er sagte zu ihm: Ich werde es dir beweisen, ich zeige dir das in einem Beispiel. Er griff also in seine Hosentasche, nahm ein paar Münzen heraus und warf sie auf den Boden. Und im Umkreis von 20, 30 Metern haben sich die Leute noch umgedreht und haben geguckt, was da für Geld klimperte, weil sie gewohnt sind, dieses Geräusch zu hören. Wir werden also das hören, was uns vertraut ist zu hören, wo wir uns daran gewöhnt haben. Woran, an welche Geräusche haben wir uns gewöhnt? An welche Geräusche und Stimmen kennen wir? Und ist uns die Stimme Gottes vertraut? Und wenn ja, wie vertraut ist uns Gottes Stimme? Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich weiß diese Begebenheit noch ganz, ganz genau. Ich ging als kleiner Junge, ich war 12, 13 Jahre alt, ich ging und kam in das Zimmer zu meiner Mom und sagte zu ihr: Ich kann Gott doch gar nicht hören. Und irgendwie höre ich seine Stimme nicht. Und ich weiß noch, damals hat meine Mutter mir einen Vers mitgegeben, den ich bis heute nicht vergessen habe. Er steht in Johannes 10, Vers 27 und dort steht: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und sie sagte mir: Gott hat dir versprochen in deinem Wort, er hat dir zugesagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ein Versprechen Gottes, was er uns weitergibt. Das ist ein Versprechen, was er uns gibt in seinem Wort. Und ich habe mich dann gefragt, aber wie kann ich denn Gottes Stimme hören? Und wie redet Gott zu mir? Und dann gab es so eine ganze lange Reise, auf die ich mich begeben habe, um Gottes Stimme mehr und mehr zu hören und unterschiedliche Wege zu entdecken, wie Gott zu mir reden kann. Und ich habe mich daran erinnert, dass Gott schon zu mir geredet hat, auch vorher. Dass in dem Zeitpunkt, wo ich mich für ihn entschieden habe, in dem Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, hat er ganz laut in mein Herz hineingesprochen. Hat er ganz laut gesprochen: Ich will dich zu meinem Kind machen. Du kannst durch deine Möglichkeiten, durch Gutes, was du leistest, durch deine Werke, kannst du nicht gerecht sein. Und ich bin für dich am Kreuz gestorben. Und das war ein ganz, ganz lautes Reden in meinem Herzen. Und mir ist aufgefallen, dass als ich darüber nachgedacht habe, dass ich ganz viele Momente schon hatte, wo Gott zu meinem Herzen gesprochen hat. Und dieses Versprechen, das ist so gut, wenn wir daran festhalten, an diesem Versprechen, was Gott uns gibt. Dass er versprochen hat, er wird zu uns reden. Und dann gilt es aber, dieses Reden Gottes immer lauter und immer klarer zu hören. Und ich möchte eine Geschichte aus der Bibel erzählen, steht in 1. Samuel 3, ich finde sie großartig, ihr könnt sie gerne auch nochmal in der vollen Breite zu Hause nachlesen. Es ist also eine Zeit damals, in der Gott relativ wenig gesprochen hat. Gottes Reden war selten. Und Samuel war ein kleiner Knabe, war ein kleiner Junge und er wohnte im Tempel. Und der Priester war Eli zu dieser Zeit und Eli lag eines Nachts an seinem Schlafplatz und Samuel schlief im Tempel direkt neben der Bundeslade und plötzlich nachts kam ein Reden zu Samuel und es kam Samuel. Und Samuel steht auf und geht zu Eli hin und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Also geht Samuel hin, er legt sich wieder hin, legt sich wieder schlafen. Wieder kommt eine Stimme, Samuel. Samuel steht wieder auf, geht wieder zu Eli hin und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Das Ganze passiert sogar noch ein drittes Mal, aber zwischen dem zweiten und dritten Mal kommt ein Vers, der steht in 1. Samuel 3, Vers 7. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Das ist ganz interessant, dass zwischen dem zweiten und dem dritten Reden, dass dieser kleine Satz eingefügt ist. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht. Man könnte das sagen, Samuel hatte noch keine Beziehung zu ihm, oder man könnte sagen, Samuel kannte das Reden des Herrn noch nicht. Er wusste also noch nicht genau, wie hört sich eigentlich Gottes Stimme an? Wie hört sich das an, wenn Gott zu mir redet, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, wenn Gott in mein Leben hineinspricht? Und er macht das noch ein drittes Mal und geht zu Eli hin und fragt ihn. Und dann gibt Eli ihm einen Tipp. Und er sagt zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Das ist also der Hinweis, den Eli ihm gibt. Er sagt, leg dich also, nach dem dritten Mal ist das, leg dich also wieder schlafen, weil Eli hat gemerkt, es ist Gottes Stimme, die zu Samuel ausgeht. Es ist Gott, der zu ihm reden will. Es ist Gott, der ihm was mitgeben will. Und er gibt ihm diesen Tipp und sagt, geh, leg dich wieder schlafen. Und dann, wenn diese Stimme nochmal ruft, Samuel, dann sag, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und so macht Samuel das auch. Er legt sich also wieder schlafen, die Stimme kommt, Gott spricht zu ihm und Gott gibt ihm danach die Offenbarung. Gott gibt ihm danach das, was er ihm sagen will. Es geht also darum, Gottes Stimme wahrzunehmen, zu wissen, wie hört sich Gottes Stimme eigentlich an? Wie hört sich Gottes Stimme in meinem Leben an? Wie will er zu mir reden? Und das auch, Gottes Stimme wahrzunehmen in unserer Alltags-Rush-Hour. Also in dem Alltagsstress, den wir so haben, in dem Alltagslärm, immer wieder diese Stimme Gottes wahrzunehmen und zu hören und das wahrzunehmen, was Gott zu uns reden möchte. Ich möchte mit euch eine Geschichte teilen, die mich besonders begeistert. Ich bin so im persönlichen Leben sehr vertieft in Paulus und forsche über ihn viel nach, bin an der Universität tätig. Und eine Geschichte begeistert mich besonders. Das ist dieses Bekehrungserlebnis von Paulus, der ja vorher Saulus genannt wurde. Ich möchte euch den Anfang dieser Geschichte kurz erzählen. Also Saulus ist ein Pharisäer, ein sehr gesetzestreuer Mensch und er sagt, ich gebe alles für Gott. Und weil er die Leute, die an Jesus glauben, für Gotteslästerer hält, versucht er alle von ihnen, alle zu verfolgen, in Ketten zu legen und sie sogar umzubringen. Weil er sagt, das sind Gotteslästerer und das gehört sich nicht. Er lässt sich also extra in Jerusalem einen Brief geben von den Hohepriestern und sagt, ich will nach Damaskus gehen und ich will dort alle Christen, alle, die an Jesus glauben, ich will sie herbringen und ich will sie in Ketten legen lassen und sie sollen umgebracht werden. Und er lässt sich diesen Brief geben und geht los. Er geht los, ist schon fast in Damaskus und hat eine Begegnung mit Gott. Plötzlich, es kommt ein helles Licht. Er wirft sich, das Licht ist so hell, dass er sich auf den Boden wirft und eine Stimme kommt zu ihm und sagt: Saulus, warum verfolgst du mich? Und er spricht: Herr, wer bist du? Und Gott antwortet ihm, oder vielmehr Jesus antwortet ihm: Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Und seine beiden Begleiter, sie müssen ihn mitnehmen, denn seit diesem Zeitpunkt konnte er nichts mehr sehen. Und er kommt nach Damaskus hinein in diese Stadt. Und das, was danach passiert, das begeistert mich total. Und in diese Geschichte hinein möchte ich euch gerne mitnehmen. Der folgende Text steht in Apostelgeschichte und wir lesen ihn stückweise 9, Vers 10 bis 12. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus von Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet und lebt in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. In diesem Moment spricht Gott zu Hananias. Gott redet zu Hananias und Hananias hört die Stimme Gottes. Er nimmt ihn wahr. Ähnlich wie bei Samuel in der Geschichte lesen wir hier auch wieder: Ja, Herr. Bei Samuel hieß es: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Hier hat Hananias ganz klar erkannt, dass es Gott ist, der zu ihm spricht. Und er sagt: Ja, Herr, was möchtest du von mir? Und Gott gibt ihm einen Auftrag. Er beauftragt ihn, Gott sendet ihn und Gott sagt zu ihm: Ich bin der, der alles vorbereitet hat. Und er erklärt ihm, was er tun soll. Dann geht diese Geschichte weiter. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Hananias hat also gehört, was für ein großer Christenverfolger Saulus ist. Er hat gehört, er weiß um die schlimmen Tatsachen Bescheid, die Saulus gemacht hat. Er weiß, was er den Leuten angetan hat, die an Jesus glauben. Er weiß also, was Saulus für ein Mensch ist und er weiß auch, was er für Pläne hat und warum er überhaupt in Damaskus ist. Und nun kommt Gottes Reden zu ihm und in dieser Stelle entgegnete Hananias Gott etwas. Er sagt: Herr, ich weiß doch, was dieser Mann tut und warum er hier ist. Und er teilt mit Gott seine Angst und seine Befürchtungen, die er hat. Er hat also eine gewisse Furcht. Ich glaube, wir können uns das ganz praktisch vorstellen, wenn wir zu einem Christenverfolger gehen sollen, um ihm die Hände aufzulegen, dann schlottern uns, glaube ich, die Knie schon allein bei der Vorstellung daran, dass wir solch einen Auftrag von Gott bekommen. Dann ist, und manchmal müssen es gar nicht so große Dinge sein, manchmal in meinem Leben sind es sogar ganz kleine Dinge, ganz kleine Schritte, vor denen ich aber Angst habe und vor denen ich Gott erstmal sage: aber du siehst doch und du weißt doch, und entgegne Gott erstmal, was ich so auf dem Herzen habe. Und interessant ist, wie Gott mit ihm weiter spricht. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Gott sagt zu ihm: Geh trotzdem. Gott sagt zu ihm: Lass dich von deiner Angst und von deiner Furcht nicht abhalten. Geh trotzdem diesen Schritt. Denn ich habe es vorbereitet. Er sagt zu ihm: Geh los. Vertrau mir. Sei treu. Es ist alles in meiner Hand. sei gehorsam. Und es ist schön zu lesen, dass Hananias im Folgenden, dass er treu ist. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hier erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Hananias ist treu und er ist gehorsam Gott gegenüber. Er handelt so, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Und das ist der Moment, in dem Gott ihn ausstattet mit Vollmacht. Er geht also hin, legt Saulus seine Hände auf den Kopf. Und das Erste, was passiert ist, ist, Saulus wird wieder sehend. Aber das Zweite, sogar das Großartigere, ist, dass Saulus in dem Moment ein Gotteskind wird. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Saulus wird daraufhin ein Nachfolger Jesu. Er lässt sich also taufen. Es ist was Großartiges passiert. Denn wenn man die Geschichte so verfolgt und die Bücher in der Bibel liest, gerade die Briefe, die Saulus, beziehungsweise dann erst später Paulus genannt, geschrieben hat, er hat damals die damals bekannte Welt missioniert und er hat den Leuten Jesus nahegebracht. Das heißt, dieser Schritt für Hananias zu gehen und gehorsam zu sein und treu zu sein, hat Gott belohnt und gesegnet. Und dadurch, durch Paulus, sind viele tausende Menschen gesegnet worden. Es war, weil Hananias bereit war zu gehen. Auch du und ich, wir haben Vollmacht zu handeln. Gott gibt uns Vollmacht zu handeln. Ich möchte uns eine kurze Geschichte mit euch teilen, die mir vor kurzem passiert ist. Ich war vor kurzem in Amerika und bin mit dem Flieger wieder hier rüber geflogen. Und am Anfang ging das die ganze Zeit hoch und runter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Flieger saßt und ob ihr das kennt, so Luftlöcher, wo es dann auf einmal so absackt und alles wackelt im Flieger und es ist richtig unangenehm, das geht voll in den Magen hinein und irgendwie war es so ein beklemmendes Gefühl. Es war eine ganze halbe Stunde, ging das hoch und runter. Und dann kam ein Zeitpunkt, wo so Gottes Reden klar in meinen Kopf kam und ich dachte mir, jetzt reicht's. Und ich sah auf einmal, so bildlich vor meinem Auge, wie rechts und links vor dem Flugzeug jeweils ein Engel flog. Und dann kam so Gottes Reden, bete in meinem Namen. Und ich habe gesagt, Jesus, in deinem Namen ist Vollmacht. Und du gibst die Vollmacht über alles. Und ich segne die Piloten in deinem Namen. Und ich bitte dich darum, dass das Flugzeug jetzt in Ruhe weiterfliegt. Und dass keine Luftlöcher mehr auftauchen. Eine halbe Minute später, nichts mehr. 7,5 Stunden zurück nach Deutschland, einen ganz entspannten Flug. Ich konnte in Ruhe schlafen, ich konnte in Ruhe trinken und so weiter. Das hat mir nochmal sehr, sehr eindrücklich gezeigt. Wenn wir in Gottes Namen beten, in dem Namen der König der Könige, in dem Namen, der die Welt, der Himmel und Erde geschaffen hat, was für eine Kraft ist in seinem Namen. Und nicht, weil wir groß sind, sondern weil er groß ist. Und diese Kraftquelle, die dürfen wir immer wieder benutzen. Die dürfen wir immer wieder anzapfen. Ich hatte noch ein sehr eindrückliches Bild, als ich in Amerika war. Und zwar sah ich auf einem großen Felsen so einen starken Löwen. Und auf einmal hat dieser Löwe gebrüllt. Und ich habe mich richtig erschrocken, denn dieser Löwe hatte keine Zähne mehr. Und er hatte also keine Kraft mehr in seinem Brüllen. Und ich habe Gott gefragt, was hat dieses Bild zu bedeuten? Und Gott sprach tief in mein Herz hinein, dass in einigen Gemeinden in Deutschland, dass die Situation war in den letzten Jahren, dass wir unsere Kraft verloren haben. dass Gott uns aber wieder ganz neu mit Zähnen ausrüsten will. Mit Kraft in Fürbitte, mit Kraft im Gebet, mit Kraft im Heiligen Geist, mit Kraft auch und Vollmacht in der Verkündigung des Wortes. Und es war eine Zeit, in der ich sehr, sehr dankbar war für das, was Gott mir geschenkt hat. Und als ich wieder hier war, ich habe ein Zitat entdeckt von einem Schweizer Theologen. Er ist Pfarrer und Theologe, Kurt Marti heißt er. Und er hat so einen Schachtelsatz gebildet, über den ich zigmal nachgedacht habe. Ich möchte ihn mit euch lesen. Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Lese ich nochmal. Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Das zeigt also, manchmal sind wir so auf dem Weg und denken uns, ja, was passiert denn? Aber wir werden nie erleben, was passiert, wenn wir nicht den ersten Schritt machen. Wenn wir nicht Schritt für Schritt in dem wandeln, was Gott uns gezeigt hat. Dann werden wir gar nicht wissen, wohin wir kommen. Also manchmal frage ich mich, Gott, wie willst du dieses und jenes in meinem Leben nur tun? So, jeder von uns hat so seine Gebete, die er an Gott schickt und die Dinge, die er gerade mit Gott irgendwie bewegt und für die er betet und die ihm ein Herzensanliegen ist. Und wir werden aber nie wissen, ob Dinge passieren, wenn wir nicht Schritt für Schritt dahin gehen. Also manchmal denke ich mir, Gott, wie willst du das machen? Und dann spricht Gott zu mir ganz deutlich, mach den ersten Schritt, lern einfach, Stück für Stück, geh los. Und dann zeige ich dir, wohin du kommst. Wenn wir also aufmerksam hören und wenn wir unsere Ohren spitzen auf das, was Gott alles zu uns sagen will, und wenn es nicht nur dabei bleibt, dass wir es hören, also Jesus gibt in seinem Wort immer ganz viele Gleichnisse und einige sind zum Beispiel auch da, wo die Saat irgendwo hinfällt und wo sie aber dann, wo nicht gehandelt wird und wo die Saat nicht aufgehen kann. Das ist ein Prinzip, was Gott uns gibt. Hören und handeln, das gehört immer zusammen. Wie Manuel das, ich war eben ganz begeistert, als Manuel im Lobpreis schon gesagt hat, wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern wir sollen auch Täter sein. Wir sollen es auch tun. Also hören und handeln, das gehört immer zusammen. Ich möchte mit euch eine letzte Bibelstelle teilen, die das Ganze nochmal ausdrückt und danach zum Ende kommen. Sie steht in Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Also, wenn wir in einen Spiegel schauen und manchmal denke ich mir, ich habe schon zig, hunderte, wahrscheinlich schon tausende Predigten in meinem Leben gehört. Und manchmal denke ich mir, manchmal geht es mir so, dann ist es wie ein Spiegel. Dann schaue ich kurz rein und gehe dann Sonntag in meinen Nachmittag hinein und habe schon wieder das meiste vergessen, was ich eigentlich morgens gehört habe. Und so ist das manchmal, wenn wir, also es wäre so, als würden wir in einen Spiegel gucken und würden wieder vergessen, wie wir ausgesehen haben. Und meistens behält man sich ja das ganz gut, wie man ausgesehen hat. Drum ist hier nochmal der Fokus darauf. Wenn wir also hören, dann gehört auch das Handeln dazu. Es geht weiter. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ein weiteres Versprechen Gottes, was wir nehmen dürfen, was du für dich ganz persönlich nehmen darfst, ist ein Versprechen Gottes, was er uns gibt. In diesem Text, das Gesetz der Freiheit meint, also Gottes Wille, wie er im Evangelium steht und wie er von Jesus Christus zum Ausdruck kommt. Das ist das, was wir hören sollen und nicht vergessen sollen. Das ist das, was wir in die Tat umsetzen sollen. Und ich würde jetzt einen Klavierspieler mal kurz bitten, nach vorne zu kommen. Ich möchte zum Abschluss meiner Predigt kommen. Und zwar, wenn du Jesus vielleicht noch gar nicht so genau kennst, wenn du ihn noch nicht in dein Leben aufgenommen hast oder keine Beziehung mit Jesus führst, dann möchte ich gleich für dich beten. Wenn er dir noch nicht so nah ist, wenn du das Reden Gottes noch gar nicht in deinem Leben gehört hast, dann möchte ich jetzt gleich für dich beten. Und ich möchte gleich auch noch für eine, danach noch für eine zweite Gruppe beten. So, also vielleicht schließen wir einmal die Augen und kommen vor Gott. Und wenn du Gott noch gar nicht kennst, dann kannst du jetzt einmal dich melden und deine Hand heben. Ich würde sehr, sehr gerne für dich beten. Ist heute Morgen jemand da, der Gott noch nicht kennt und ihn kennenlernen möchte? Vater, ich danke dir für diejenigen unter uns, die dich noch nicht kennen, und du kennst jeden Einzelnen. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du anfängst, eine Liebesbeziehung zu bauen und dass du ganz neu in Herzen einziehst. Und ich möchte auch noch für eine zweite Gruppe beten, für diejenigen, die Gottes Reden vielleicht nicht genau hören oder die sagen, wie kann ich Gottes Reden hören? Und ich brauche Gottes Reden gerade so sehr in meinem Leben. Oder wenn du sogar da stehst und du weißt, dass Gott zu dir geredet hat, aber du brauchst Vollmacht in deinem Handeln. Du brauchst die Kraft, um den ersten Schritt zu gehen. Dann kannst du dich einmal kurz melden. Ich möchte für dich beten. Lieber Jesus, du hast alle Hände gesehen, alle, die dein Reden gerade brauchen, in ihrer Situation. Und ich möchte dich bitten, dass du ganz stark redest, dass du klar und eindeutig redest, dass du ermutigst, voller Liebe in diese Situation hineinsprichst, dass du ganz neu Zusagen machst, dass du Versprechen gibst und sie ganz tief in die Herzen fallen. Und ich möchte dich auch für all diejenigen bitten, die dein Reden schon gehört haben, den nächsten Schritt kennen, die wissen, wo sie hingehen sollen und vielleicht kraftlos sind. Ich möchte dich bitten, dass du ganz neu Kraft gibst, dass du mit Vollmacht ausrüstest. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen jetzt begegnest. Ich möchte dich bitten, dass du ihr Herz anrührst. Und ich möchte dich bitten, dass sie Kraft und Autorität und Vollmacht in deinem Namen haben, um durch ihre Situation durchgehen zu können. Danke, lieber Jesus, für all das, was du heute Morgen geredet hast. Und ich möchte dich bitten, dass der Same aufgeht und dass er Frucht trägt, auch in die kommende Woche hinein, Jesus. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Danke dir, dass du uns deine Versprechen gibst. Und möchte dich bitten, dass wir sie fest in unser Herz verschließen.